Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Episode unseres Wahlspezials zur Bundestagswahl. Heute mit dem FDP-Chef und Spitzenkandidat und natürlich dem früheren Finanzminister Christian Lindner. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
Danke für die Einladung.
Und wir Sie heute in einem Tourbus besuchen dürfen. Ja. Da sieht man, dass die FDP gut ausgestattet ist. Das hatten wir bei noch keinem anderen, dass wir in einem Podcast-Studio in einem FDP-Bus aufnehmen dürfen. Das freut uns auch.
Ja, ist eine Premiere für uns. Wir hatten noch nie so einen Tourbus. Das machen wir zum ersten Mal, war eine Idee. Muss allerdings sagen, dass ich das nicht praktikabel finde, weil ich habe so enge Termine, dass ich mit dem Bus die nicht erreiche. Das heißt, der Bus fährt jetzt nur zu so großen Kundgebungen wie hier in Dresden. Die allermeisten Termine mache ich aber weiter mit dem Auto, weil der Bus ist einfach träger. Ne? Also bis der mal aus der Stadt raus ist oder so, bist du mit dem Auto über alle sieben Berge. Deshalb genießen Sie es. Im nächsten Wahlkampf wird die FDP voraussichtlich keinen Bus mehr haben.
Also es ist nicht das neue Guido-Mobil als Lindner-Mobil oder so. Lindner ist meistens woanders.
Es war eine Idee, aber wie gesagt, ich habe so enge Terminpläne, weil ich immer gerne da noch eine Veranstaltung mache und dort. Und ja, der Bus ist gemütlicher, das klappt nicht.
Ich habe mich schon vorgestellt, wie Sie hier im Sofa sitzen und über die Autobahn brettern.
Ja.
Lehnen wir uns jetzt mal zurück. Wir befinden uns mitten im Wahlkampf.
Ja.
Ihnen wurde neulich eine Seifentorte ins Gesicht geworfen. Ein Abgeordneter Ihrer Partei hat bei einer unserer Events nach Security gefragt, ist es normal, dass ein Wahlkampf so gefährlich ist oder ist es jetzt diese Saison oder diese Periode besonders?
Seit der Corona-Pandemie hat sich deutlich was verändert in der politischen Kultur und in dem Wahlkampf draußen insbesondere. Also da hat es eine Veränderung gegeben. Das waren damals die Corona-Skeptiker. Und das ist nie wieder normalisiert worden. Und in diesem Wahlkampf ist es auch extrem rau und polarisiert. Also die politische Linke ist bei jeder Veranstaltung, die ich mache, voll mobilisiert. Also Antifa, Grüne Jugend oder auch die DKP hatte ich schon. Marxistisch-Leninistische Partei, schwenkt Fahnen, Sozialistische Revolution, das ist wirklich augenfällig, dass also wenn die FDP eine Veranstaltung hat oder ich komme, die Linke voll mobilisiert ist. Was damit zu tun haben kann, dass niemand so für diese Themen Liebe zur Freiheit, Eigenverantwortung, Leistungsprinzip, Eigentum, Wettbewerb und so eintritt wie wir oder wie auch ich als der Spitzenkandidat. Und das triggert offenbar die links der Mitte.
Das hatten wir eben auch gerade bei einem unserer Events in Tübingen gab es, wir machen so Wahlarenen in allen Städten und da haben wir bei einer von sechs Wahlarenen einen AfD-Kandidaten auch eingeladen und das musste dann auch ins Online, also auf Zoom verlegt werden, weil es eben zu Protestankündigungen kam und so und dann wurde es noch ins Online-Ding verlegt. Was sagt denn Ihre Frau, wenn sie so Szenen sieht wie diesen Tortenwurf? Das könnten ja auch ganz andere Gegenstände sein. Sie erwarten jetzt Ihr erstes gemeinsames Kind. Kriegt man da, sprechen Sie über die Gefahrenlage oder versuchen Sie das auszublenden?
Ich fühle mich nicht so wirklich bedroht und ich lasse mich auch nicht einschüchtern. Wenn ich ganz ehrlich bin, mich stachelt das an. Also ich hatte in Freiburg irgendwie 1500 FDP-Gäste und 2000 Linke, die dagegen demonstriert haben. Also wirklich auch teilweise so linksautonome Szene, vermummt. Und die haben wirklich Fahnen geschwenkt gegen die Militarisierung der Politik, sozialistische Revolution und so. Und also das hat mich angestachelt. Und so nach dem Motto, also Schaut auch nach Venezuela, da seht ihr in der Praxis zu, was das führt. Am Anfang heißt es Sozialismus und Volkseigentum und am Ende sind die Menschen verelendet. Und wenn die Menschen sich dagegen wehren, dann werden sie noch unterdrückt und die Demokratie abgeschafft. Ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte. Also mich stachelt das dann an. Und dann merke ich danach, wenn ich von der Bühne runtergehe, dass von den Stimmbändern bis zu den Bronchien runter durch das laute Rufen in der Kälte ich eigentlich mal so 3 Stunden Pause bräuchte, ohne was zu sagen. Also, ja, es ist schwer. Also nach Freiburg, das war so der Höhepunkt, so viel hatte ich noch nie an linken Gegendruck. Da war ich froh, dass ich am nächsten Tag keine Outdoor-Veranstaltungen hätte, weil im Sommer ist auch nochmal ein anderer Sport. Aber im Kalten so laut, uff.
Ich dachte, vielleicht hätten Sie sich jetzt mal warm gesprochen, gerade draußen auf dem Platz.
Ja, deshalb trinke ich immer den Kaffee, weil mit einem warmen Getränk kann man irgendwie ein bisschen gegenarbeiten. Nur ja. Wasser wäre nicht gut. Zumindest bei mir wirkt das nicht so gut.
Wir haben schon mit zwei Ihren ehemaligen Kabinettskollegen gesprochen in diesem Wahlspezial-Podcast.
Mit wem?
Hubertus Heil und Steffi Lemke. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass sie wirklich vermisst werden. Vermissen Sie denn das Regieren oder ist es besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren?
Ich habe sehr gerne regiert und mache ja diesen Wahlkampf, damit die FDP auch wieder gestaltet im Land. Es sind ja auch viele Themen, die angegangen werden müssen. Die Ampel ist ja deshalb auch gescheitert, weil wir keine gemeinsame Antwort gefunden haben auf die sich zuspitzende Wirtschaftskrise, auf die Sicherheitsfragen, die die Bürgerinnen und Bürger stellen. Und deshalb, also wenn Sie Heil und Frau Lemke nehmen, ja, also es hat nicht so gut zusammengepasst am Ende. Wir haben noch nicht mal mehr uns verständigen können, wie wir die Probleme definieren, geschweige denn, dass wir eine Lösung gemeinsam gefunden hätten. Aber ich selber habe es gern gemacht, habe noch viel vor und kämpfe dafür, dass es beim nächsten Mal wieder eine FDP-Regierungsbeteiligung gibt.
Hätten Sie denn gewusst, dass es so streitig wird und die Ampel so unbeliebt endet, wären Sie trotzdem eingetreten?
Es gab keine andere Option 2021. Nach der Wahl 2021 war mein Favorit eine Jamaika-Koalition unter Führung von Armin Laschet. 2017 unter Führung von Frau Merkel hat das nicht geklappt, weil Frau Merkel einseitig die Grünen ins Boot holen wollte und dadurch die FDP rausgedrückt hat. Das kann man historisch erklären. 2013 wollte Frau Merkel Schwarz-Grün, dann ist das an den Grünen gescheitert. Dann wollte Frau Merkel 2017 einen neuen Versuch unternehmen, da gab es aber keine schwarz-grüne Mehrheit, sondern war es Jamaika. Und dann sind wir da rausgedrückt worden, also konnten uns nicht einigen. 2021 mit Laschet hätte es geklappt. Mit dem hatte ich ja zuvor, genauer gesagt auch 2017 in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen, eine schwarz-gelbe Regierung gebildet innerhalb von 4 Wochen. Und deshalb wusste ich, mit dem könnte es gehen. Aber die CSU wollte nach der Wahl nicht mehr Armin Laschet als Kanzler akzeptieren. Und deshalb war die einzige Option die Ampel, die ja auch einen ganz guten Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat. Das muss man ja auch aus heutiger Sicht objektiv sagen.
Grüne und SPD sind sich einig, dass sie bewusst die Koalition gesprengt haben und verweisen immer wieder auf die Recherchen zu dieser Zeit und vor allem auf das berühmte D-Day-Paper. Haben Sie diese offene Feldschaft verloren?
Nein, die historische Wahrheit ist ja auch eine völlig andere. Die historische Wahrheit ist in der Tat, die FDP hätte auf keinen Fall die Ampelpolitik so fortgesetzt, wie sie war. Deshalb habe ich ja öffentlich vom Herbst der Entscheidungen gesprochen, wie Sie vielleicht damals wahrgenommen haben. Und das Angebot an Olaf Scholz war ja auch, entweder eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik oder gemeinsam herbeigeführte Neuwahlen, wie 2005 Gerhard Schröder das gemacht hat. Dieses Papier der Parteizentrale geht ja über was völlig anderes, was ja nicht kam, sondern mein Vorschlag an Scholz war ja ein völlig anderer als dieses Papier da hat. Aus heutiger Sicht muss allerdings ja das Ampel aus nochmal vollkommen neu interpretiert werden. Die Geschichte, die Erzählung ist ja eine vollkommen andere. Scholz hat ja damals gesagt, wir müssen 15 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen, an der Schuldenbremse vorbei, um davon 3 Milliarden Euro an die Ukraine als Hilfe zu geben. Und dann hat er öffentlich gesagt, bei seinem Auftritt da, Lindner verweigert sich und das geht nicht, das akzeptiere ich nicht mehr und so weiter. Was ist seitdem passiert? Seitdem hat es die Debatte über die 3 Milliarden für die Ukraine gegeben. Und jetzt hat der Bundestag gerade beschlossen, die 3 Milliarden können an die Ukraine fließen, ohne Aufheben der Schuldenbremse. Und das bestätigt im Nachhinein ja meine Weigerung. Und jetzt kommt das Interessante. Dieser Beschluss des Bundestages, mit dem belegt wird, dass Scholz damals die Öffentlichkeit in die Irre geführt hat, der ist beschlossen worden und die SPD war noch nicht mal dagegen. Die SPD hat sich nur enthalten. Also insofern, das Kartenhaus dieser Erzählung von Herrn Scholz ist letzte Woche amtlich durch den Bundestag bestätigt zusammengebrochen.
Wir fühlen uns langsam wie so kleine Historiker, weil wir mit allen Seiten jetzt einmal das Thema besprochen haben. Aber dann wissen und kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja alle Sichtweisen. Frau Lemke hat uns, als wir sie nach persönlichen Beziehungen im Kabinett gefragt haben, erzählt, dass sie nie so recht einen persönlichen Draht zu Ihnen gefunden hat, zu Ihrem Kollegen und früheren FDP-Minister Volker Wissing, dagegen einen sehr kollegialen. Können Sie uns den ersten Teil der Aussage bestätigen und sind Sie persönlich von Ihrem Ex-Kollegen Volker Wissing persönlich enttäuscht, dass er in dieser Regierung geblieben ist und nicht mit der FDP gemeinsam die Regierung verlassen hat?
Also nicht mit allen Kolleginnen und Kollegen im Kabinett habe ich einen engen Austausch, was auch damit zusammenhängt, dass man mitunter ja auch gar nichts miteinander fachlich zu tun hat. Also als Finanzminister hatte ich mit allen ein wenig zu tun, wenn es um den Haushalt geht, aber eben nicht, wenn es um Gesetzgebung gegangen ist. Und ich kann nur sagen, ich bekomme heute noch liebenswürdige SMS oder WhatsApp-Nachrichten etwa zum Geburtstag von Sozialdemokraten. Ganz, teilweise ganz süß. Nicht von allen, aber da gibt es einige.
Erzählen Sie uns von wem?
Nee, das mache ich deshalb nicht, weil die mir ja nur diese Geburtstagsgrüße oder jetzt anders, dass wir Nachwuchs erwarten, meine Frau und ich, wenn die mir da irgendwie was Nettes schreiben, dann machen die das ja deshalb, weil sie wissen, dass ich vertrauenswürdig bin und sie nicht sofort oute, weil momentan würde es ihnen ja noch schaden. Nach dem 23., wenn also...
Wird eine Deutschland-Koalition vorbereitet?
Wenn jedenfalls die Ära Scholz beendet ist, dann würde es denen vielleicht nicht mehr schaden. Aber jetzt würde ich die ja durch das Outing irgendwie in der eigenen Partei ein Problem bringen und deshalb mache ich es nicht. Volker Wissing wünsche ich alles Gute, das ist eine politische Entscheidung. Die Bürgerinnen und Bürger können das auch ohne meinen Kommentar einordnen. Also da muss ich nichts zu sagen.
Wir wollten ihn trotzdem hören.
Ja, okay.
Aber als,
den Nicht-Kommentar.
Den Nicht-Kommentar.
Wir wussten schon. Haben.
Sie waren vorbereitet. Okay, alles klar.
Ja. Aber wir dachten, wenn, dann wollen wir doch die Schlagzeile haben. Ja,
ich verstehe total.
Sie nicht Herrn Feldenkirchen, sondern lieber uns.
Ich verstehe Ihre Intention total.
Ja. In unserer Folge wollten Sie aber mit uns über die Erneuerung des Aufstiegsversprechens sprechen.
Ja, richtig.
Können Sie uns das nochmal genau erklären?
Also, unsere Gesellschaft ist ja sehr vielfältig und sie hat Ungleichheiten. Und das finde ich per se gar nicht schlimm, sondern auch erforderlich, dass eine Gesellschaft Ungleichheit in dem Sinne zulässt, dass Lebensentscheidungen und Unterschiede bei Fleiß und Talent und so weiter, dass die einen Unterschied machen. Aber in Deutschland geht es nicht fair zu. Es ist in Deutschland nicht leicht, sich von seiner eigenen familiären Herkunft zu emanzipieren und beispielsweise sozialen Aufstieg zu haben. Und es ist nicht leicht, wenn man nicht etwas erbt, sich eine eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erarbeiten. Und das würde ich gerne verändern. Das ist für mich die große Fairnessfrage unserer Gesellschaft, dieses Aufstiegsversprechen zu erneuern.
Jetzt waren Sie ja schon 3 Jahre in der Regierung. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, in diesen 3 Jahren das Aufstiegsversprechen zu erneuern, was Ihrer Meinung nach erneuerungsbedürftig ist?
Man braucht noch ein bisschen mehr Zeit, aber es ist schon Wesentliches passiert, in welche Richtung es gehen muss. Zum Beispiel haben wir ja, das war ein FDP-Projekt, dieses sogenannte Start-Chancen-Programm auf den Weg gebracht. Das sind kurz gesagt 20 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren, damit 4.000 Schulen die individuelle Förderung der Jugendlichen, der Kinder und Jugendlichen verbessern können. Der Hintergrund ist, dass in Deutschland nahezu so stark wie nirgendwo sonst in der Welt die Herkunft aus der Familie, der Zufall, in welchen Stadtteil du geboren bist, entscheidet, welchen Platz du im Leben einnimmst. Also wenn du in den falschen Stadtteil geboren wirst, in eine Familie mit Einwanderungsgeschichte, ist deine Chance, dass du einen höheren Bildungsabschluss erzielst und Karriere machst, viel geringer, als wenn du in einer deutschen Akademikerfamilie im Einfamilienhaus aufwächst. Und dieses Start-Chancen-Programm will das dadurch durchbrechen, dass wir jetzt mal beginnen, damit 4000 Schulen in die Lage zu versetzen, Kinder und Jugendliche besser zu fördern. Das läuft jetzt gerade an. Ich würde es gerne erstens verbreitern, also mehr Schulen, vielleicht irgendwann alle, und noch mehr Ressourcen, damit diese fatale Herkunftsorientierung durchbrochen wird. Das war ein Projekt, was wir während der letzten Regierungszeit auf den Weg gebracht haben, wo wir jetzt zukünftig drauf aufbauen können. Aber Aufstiegsversprechen geht noch weiter, wenn ich darf. Ja. Viele Menschen in Deutschland haben zum Beispiel keine Chance mehr, eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu haben. Deutschland ist im Vergleich zu nahezu allen anderen europäischen Staaten die totale Mieterinnen- und Mieternation. Weil bei uns, also anders als, ich glaube, in Italien irgendwie 80-90% der Leute wohnen in eigenen vier Wänden. Griechenland, also auch Länder, wo man sagt, ey, die sind doch gar nicht so reich. Da ist das Pro-Kopf-Vermögen höher als bei uns, weil die eben so eine hohe Eigentumsquote haben. Bei uns ist das fast nicht möglich. Also selbst mit einer guten Ausbildung, ich sag mal, Sie Erzieherin, er Polizeibeamter oder Sie Polizeibeamtin und er Erzieher, in einer deutschen Metropole ist es nahezu unmöglich, das zu tun, was unsere Eltern- und Großelterngeneration noch leichter schaffen konnten. So, jetzt habe ich beschrieben die Analyse. Was kann man tun? Also wieder so ein Baustein zur Erneuerung des Aufstiegsversprechens wäre, dass wenn Menschen sparen, um irgendwie zu Kapital zu kommen, das man braucht, um danach zur Bank zu gehen, um eine Wohnung zu finanzieren, dass wir das Ansparen von Kapital in Deutschland erleichtern, indem wir den Sparerfreibetrag erhöhen oder zum Beispiel eine Spekulationsfrist für den ETF-Sparplan einrichten. Das heißt, wenn du viele Jahre sparst, um dann Eigenkapital zu haben für die Bank, um dann die Wohnung zu kaufen, das, was du da ersparst, steuerlich erleichtern. Und wenn du dann irgendwie mit 30, 33 oder so sagst, jetzt haben wir das Geld zusammen, um eine Hypothek zu bekommen für eine Wohnung, Grunderwerbsteuer, einen Freibetrag machen, dass man den nicht auch nochmal zahlen muss. Weil sonst sparen die Leute irgendwie ein Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnte und dann kommt der Staat und zack. Also ist nicht ganz wie bei Monopoly, geht zurück auf los, aber dir wird ganz viel weggenommen. Und der Staat macht es also den Menschen in Deutschland gegenwärtig schwer, eine eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit aufzubauen und Eigentum zu haben. Und das will ich ändern.
Auf die letzten Punkte kommen wir gleich noch zu sprechen. Hm? Sie haben am Anfang gesagt, die Chancen sind auch deswegen ungleich, wenn jemand ohne Erbe ins Leben startet. Ja. Linke Parteien bieten genau für dieses Problem ja oft eine höhere Erbschaftssteuer an oder auch Vermögensabgaben steuern, mit denen man dann einen faireren Ausgleich schaffen könnte. Was sagen Sie dazu oder warum unterstützen Sie sowas nicht? Also wenn jemand wirklich immense Vermögen erbt, dass der nicht dann einen größeren Beitrag dazu leistet?
Ich finde nicht, dass das das Problem löst, weil es hat ja nicht der Mensch, den ich meine, mehr dadurch, dass jemand anderem etwas weggenommen wird, sondern das Geld geht ja in den Staat. Das ist ja nicht so, dass der Mensch, der nicht erbt, dann vom Staat jetzt da irgendwie eine Zahlung bekommt. Wobei die Idee gibt es bei den Linken ja auch, die Idee eines Grunderbes oder so, dass man mit 18 10.000 Euro ausgezahlt bekommt, habe ich bei den Jusos oder so mal gelesen, finde ich ein bisschen abwegig. Also die 10.000 Euro würde ich lieber in den 18 Jahren bis zum 18. Geburtstag in die Schulausbildung und in die Kita-Infrastruktur investieren, als in so ein Grunderbe. Aber Kern der Antwort auf Ihre Frage ist, wir haben in Deutschland eine Wirtschaftsstruktur, die ist stark geprägt durch Familienbetriebe und unseren großen und kleineren Mittelstand. Das ist anders als in anderen Ländern, da gibt es nur ganz wenige große Konzerne, die dann irgendwie an der Börse gehandelt werden. Bei uns gibt es sehr, sehr viele größere mittelständische Betriebe, die 10 oder 200 oder 1000 Beschäftigte haben. Das sind die Betriebe, die machen Deutschland aus und die darf man nicht schwächen, weil im Gegenteil, die schaffen die Arbeitsplätze, in Krisen entlassen die nicht sofort die Leute, die sind loyal zum Standort Deutschland, die müssen sich modernisieren, die müssen innovativ sein. Und mit Erbschaft oder Vermögenssteuern würde man genau die treffen. Genau da würde man sagen, das Kapital kommt zum Staat. Und die beste Politik für Menschen ist doch, dafür zu sorgen, dass sie einen sicheren und gut bezahlten, zukunftsweisenden Arbeitsplatz haben. Also sollte man die, die diese Arbeitsplätze schaffen und sichern, nicht schwächen.
Die Maßnahmen, die Sie davor aufgezählt haben,
Spekulationsfrist
ja. Der Steuerfreibeträge ja. Bei Hauskauf, die bevorteilen ja Leute, die überhaupt sparen können. Viele Menschen leben von Monat zu Monat, haben keinen finanziellen Spielraum. Wie kann man die unterstützen?
Ich sage sofort was dazu, aber wenn man sagt, man will für die ganz breite Mitte im Land was machen, dann ist das auch zunächst mal legitim, weil viele, viele, viele Millionen Menschen können etwas zur Seite legen. Und deshalb darf man das nicht gegeneinander ausspielen. Wir dürfen nicht immer nur, wie jetzt gerade die beiden Fragen, ne? Da ging es um die Superreichen mit Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer.
Wir kommen heute mal von links.
Nein, ich will nur auf heute, nee, darum geht es mir nicht. Nur, mir geht es darum, wir sprechen über die Leute, wo wir das Vermögen besteuern müssen und wir sprechen über die Leute, die gar nichts sparen können. Das sind so Ränder. Und dazwischen findet für die allermeisten in Deutschland das Leben statt. Jetzt zu Ihrer Frage. Na, durch Qualifikation müssen wir ermöglichen, dass Menschen auch im Leben Schritt für Schritt vorankommen können. Mein Bild ist, dass niemand zum Beispiel auf Dauer sein ganzes Leben in einer Mindestlohnsituation bleiben sollte, sondern wir sollten dafür sorgen, dass jeder Sprosse für Sprosse die Leiter des sozialen Aufstiegs nehmen kann, indem es möglich ist, einen besser bezahlten Job anzunehmen, weil man mehr Erfahrung und weil man mehr Qualifikation übers Leben sammelt. Übrigens, bei vielen, von denen Sie jetzt auch sagen, die können nichts zur Seite legen, ist es ja so, dass sie nicht Vollzeit arbeiten, sondern in teilweise ungewollter Teilzeit sind. Es geht um ganz viele Frauen, die ungewollt in Teilzeit sind. Warum? Weil sie keine verlässliche Kinderbetreuung haben und verdienen deshalb weniger, obwohl sie mehr arbeiten wollten, wenn sie könnten, wenn es ein Kinderbetreuungsangebot gibt. Betrifft übrigens auch Paare. Ist nicht nur bei Alleinerziehenden, sondern bei Paaren haben wir auch leider noch diese Situation, dass oft genug die Frauen zurückstehen. Und das ist ein altes Rollenbild in der Familie vielleicht. Es wird aber nicht besser, wenn der Mann ungewollt in Teilzeit ist. Das heißt, der Schlüssel hier ist Kinderbetreuungsangebot ausweiten, damit die Entscheidung zwischen Beruf und Familie, zwischen Kindern und Karriere selbstbestimmt ist und nicht abhängig ist von einem Mangel eines Angebots.
Der Kern gleicher Aufstiegschancen, haben Sie gerade selber schon gesagt, ist Bildung. Das deutsche Bildungssystem ist Sache der Länder.
Ja.
Haben Sie Ihrer Erfahrung nach, ist das ein Hindernis für Chancengleichheit? Haben Sie das als Hindernis wahrgenommen? Oder können die Unterschiede sogar förderlich sein, die man durch die föderale Struktur hat?
Also es ist eine Länderaufgabe, das stimmt. Dieses Startchancenprogramm, das ich geschildert habe, da hat der Bund aber jetzt gesagt, wir gehen da mit rein, wir unterstützen das. Ich bin allerdings schon dafür, dass wir zwischen den 16 Ländern zu mehr Kooperation kommen. Ich bin ja als liberaler Anhänger des Wettbewerbsprinzips, da würde ich jetzt nicht umwerfen, wenn ich das sage, aber der Wettbewerb muss so stattfinden, dass er die Qualität stärkt. Und gegenwärtig haben wir sehr viel Sand im Getriebe und es wird auch 16 Mal das Rad neu erfunden. Also der Satz des Pythagoras, der ist in Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg derselbe. Also insofern, da kann man auch mehr Kooperation machen. Und auch internationale Bildungsstudien und Leistungsvergleiche von Bildungssystemen, die muss es geben. Und dafür braucht es dann eben auch vielleicht Zuständigkeiten des Bundes. Die Kultusministerkonferenz ist so organisiert, dass der langsamste Tanker das Tempo des Konvois bestimmt. So, das kann man neu aufsetzen, sodass wir insgesamt mehr Fortschritt, mehr Modernität, neue didaktische Methoden, Digitalisierung in den Alltag, in Schule, außerschulische Bildungseinrichtungen, Ausbildungseinrichtungen, auch in Hochschulen bekommen. Also der Bildungsföderalismus in Deutschland kann reformiert werden.
Wenn wir jetzt schon über Wettbewerb reden, wir haben uns das Shanghai-Ranking über Hochschulen angeschaut und da tauchen nur 3 deutsche Unis auf, LMU, TU in München und Universität Heidelberg. Reicht Ihnen das oder ist Sie da noch?
Eine rhetorische Frage, ich freue mich. Nein, wenn wir Weltspitze bei Lebensstandard und sozialer Absicherung und Umweltschutz und so weiter sein wollen, dann müssen wir auf Weltspitze bei der Innovationskraft sein, Weltspitze bei Bildung und Forschung. Und deshalb reicht das natürlich nicht. Wir müssen sehr viel mehr nicht nur öffentliche, sondern auch private Mittel in diesen Bereich Forschung, Innovation bringen, weil wir werden nicht günstiger werden wollen als andere Länder in der Welt. Also müssen wir smarter und innovativer sein als andere. Und das ist ein Schlüssel.
In den letzten 10 Jahren haben wir dabei auch festgestellt, hat sich die Zahl oder das Verhältnis der Studierenden zu Auszubildenden nahezu verdoppelt. Wird in Deutschland zu viel studiert oder ist das nicht eigentlich die Erfüllung des Aufstiegsversprechens der FDP?
Eine akademische Ausbildung allein ist noch nicht ist noch nicht allein Aufstiegsversprechen. Es gibt super Berufe außerhalb des akademischen Bereichs. Vielleicht auch welche, wo man individuell glücklicher ist und vielleicht auch eine bessere Einkommensperspektive hat als mit einer akademischen Ausbildung. Also nicht jede akademische Ausbildung ist eine Garantie für einen gut bezahlten, sicheren Job. Aber es gibt Ausbildungsberufe, die sind's. Also in bestimmten handwerklichen Bereichen, da gibt es eine Jobgarantie, weil die sind halt knapp. Inklusive der Perspektive sogar dann als Meisterin oder Meister sogar unternehmerisch dann erfolgreich zu werden im Anschluss. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die Würde des Menschen beginnt ab Abitur und akademische Ausbildung ist automatisch eine Erfolgsgarantie.
Wenn Sie selbst eine Ausbildung gemacht hätten, in welchem Handwerk oder in welchem Ausbildungsberuf, glauben Sie, hätten Sie die größten Talente gehabt?
Talente. Also ich hätte jetzt gerade habe ich mir überlegt, was ich sage. Wenn die zu Ende gegangen wäre, die Frage, Miss, was hätte Sie interessiert? Aber jetzt haben Sie sofort die Kurve gemacht. Mit dem Talent, das ändert sofort die Antwort. Wo hätte ich denn Talent gehabt bei einem handwerklichen Beruf? Gute Frage.
Müssten wir wahrscheinlich Ihre Frau fragen.
Ja. Garten, Landschaftsbau vielleicht. Aber was mich interessieren würde jedenfalls. Ja. Landwirtschaftliche Berufe haben mich als Kind super interessiert. Mein erster Berufswunsch so mit 4 war Bauer. Und ich finde alles, was so mit Holz zu tun hat, liebe ich. Also zum Beispiel Tischler. Ich komme aus einer Konditoren- und Bäckermeisterfamilie. Mein Urgroßvater, Urgroßvater und Großvater waren Bäcker und Konditorenmeister. Vielleicht wäre das auch was gewesen. Aber Spaß beiseite, ich glaube, da habe ich nicht das größte Talent bei Dingen mit der Hand. Aber vielleicht hätte sich das durch eine Ausbildung geändert, ich weiß es nicht.
Also hat Butter Lindner doch was mit Ihnen zu tun in Berlin?
Zufällige Namensähnlichkeit, aber ich bin da Kunde.
Wir kommen leider schon zum Ende und Sie haben bestimmt nicht mehr so viel Zeit für uns.
Wie schade, ist das immer nur so ein kurzer Podcast?
Ja.
Das ist
immer eine halbe Stunde.
Ach so, haben wir jetzt schon so lange gesprochen?
Ja.
Haben wir irgendwas vergessen beim Aufstiegsversprechen?
Das können Sie uns sagen.
Ja, also klar, kann man nur
stehen. Wir können immer weiter.
Ja, klar, man zum Aufstiegsversprechen, ich hatte jetzt gedacht, wir hätten länger Zeit. Gehört natürlich Reform BAföG, höherer Grundfreibetrag bei der Lohnsteuer, damit auch mit einem kleinen Job sich das lohnt, dass man arbeitet. Also 1.000 Euro mehr Einkommen, das gar nicht versteuert wird. Überhaupt Lohn- und Einkommensteuertarif so ein Stück nach rechts verschieben, dass sich auch die Gehaltserhöhung für die Leute rechnet, die bezahlte Überstunde, der Zuschlag steuerfrei bleibt. Ja, also es gibt 1.000 Stellschrauben, wo man es den Menschen leichter machen kann im Leben.
Wir können an der Stelle nur an unser Online-Vergleichstool erinnern. Das
ist
www.wahlbuddy.org. Da hat unsere Organisation alle Wahlprogramme gekürzt, zusammengefasst und in den Vergleich gestellt. Da steht
selber gemacht oder mit künstlicher Intelligenz?
Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, aber die Methodik ist dargestellt auf der Website. Also man kann es ganz transparent verfolgen, okay, wie das gemacht wurde. Und Ihre Partei hat es, glaube ich, heute schon freigegeben. Also wir haben sozusagen Parteien zur drüber schauen. Wir können es Ihnen gleich...
Super seriös. Ja, das finde ich super seriös, wenn man sagt, ich will das authentifiziert haben, dass genau das richtig zusammengefasst ist.
Wir haben viele Leute mit viel Arbeit drin gearbeitet. Zeigen wir Ihnen gleich auf dem Handy.
Ich freue mich.
Zum Abschluss jeder Folge darf sich unser Gast immer ein Lied wünschen. Und einmal, wir kennen Ihren Liedwunsch schon.
Echt? Ich kenne ihn selber gerade nicht.
Time von...
Ja, okay, doch, tatsächlich. Das ist in der Tat, das ist das, was gerade bei mir unter anderem so in der Heavy Rotation ist.
Wir haben uns gefragt, ob Ihr Kollege Marco Buschmann auch manchmal in der Heavy Rotation ist.
Da ist es. Ist übrigens ein Cover von Hans Zimmer. Ah, ja. Also Time ist eigentlich aus dem...
Inception.
Genau, das ist auf dem, Sie sind sehr gut informiert, auf dem Soundtrack von Inception und das ist ein relativ neuer Remix. Ja. Marco Buschmann.
Schauen Sie mal.
Ja, wenn der...
Also nur zu allen Hörern, die es nicht wissen, Marco Buschmann, der frühere Justizminister, ist Hobby-DJ, glaube ich, so kann man
sagen. Ja, ich würde sagen Produzent und Komponist, also der macht elektronische Musik, also der mixt nicht nur, sondern das sind eigene Kompositionen bei ihm und der teilt meine Leidenschaft für elektronische Musik, das machen, haben wir beide, mit dem Unterschied, dass er sie auch produziert und ich sie nur höre.
Vielen Dank, Herr Lindner.
Danke Ihnen fürs Interesse.
Danke sehr.